If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the weight.
Liebe Zuhörerinnen, mein Name ist Katrin Hoch und ich bin Kuratorin am Kunsthaus Zürich. Dieser Podcast ist im Rahmen der Lucia Clark Retrospektive am Kunsthaus erschienen. Zu sehen vom 14. November 25 bis 8. März 26. Die Show ist in Kooperation mit der Neuen Nationalgalerie Berlin entstanden und die erste umfassende Ausstellung der brasilianischen Künstlerin im deutschsprachigen Raum. Als Hauptvertreterin des Neokonkretismo erweiterte Clark zuerst das Bild in den Raum. Dann erhielt die Skulptur einen immer stärkeren Körperbezug, bis das physisch vorhandene, objekthafte Kunstwerk in den 1970er Jahren schließlich ganz aufgegeben wurde. Clarks Objekte und Installationen lassen BetrachterInnen bis heute zu aktiv Mitgestaltenden werden. Sie selbst sagte dazu: Für mich ist Kunstschaffen, sich selbst als Mensch zu entwickeln, was überhaupt das Wichtigste ist. Kunst sollte keinem Namen oder irgendeinem Konzept nacheifern. Zitat Ende. In diesem mehrteiligen Podcast beleuchten ZeitgenossInnen und SpezialistInnen wie Alessandra Clark, Ivana Boer oder Iron Small die große Aktualität von Clarks Schaffen. Wir wünschen eine erkenntnisreiche Zeit beim Reinhören.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute mit Annina Schindler in Zürich im Gespräch über die Verbindung zwischen Lucia Clark und Max Bill. Annina Schindler wird sich gleich kurz selber noch vorstellen, ganz kurz. Sie hat eine Masterarbeit an der Uni Zürich bei Dr. Charlotte Matter geschrieben, betreut von Dr. Charlotte Matter, über diese Wechselbeziehung von Max Bill und Lucia Clark. Und ja, gleich als Einstieg zu meiner ersten Frage, vielleicht eben nachdem Sie sich kurz vorgestellt haben, was hat Sie dazu bewogen, diese Masterarbeit zu schreiben?
Ja, es freut mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Ich bin momentan gerade in meinem Master Kunstgeschichte im globalen Kontext an der Uni Zürich und habe mich schon während dem Bachelor wahnsinnig dafür interessiert, wie wir Geschichte schreiben und wie wir vielleicht manchmal auch unsere eurozentrischen Ansätze etwas hinterfragen müssen. Ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, Schweiz und Brasilien, und habe immer wieder versucht, in meinem Studium diese beiden Kulturen irgendwie einzubringen. Und 2019 habe ich dann eine Ausstellung in der Koganamaro-Galerie gesehen von Fernanda Figueiredo, wo sie The Visit of Max Bill thematisiert hat in verschiedenen Werken. Und so bin ich dann auf das Thema der Bachelorarbeit gekommen.
Ah, spannend. Und diese Ausstellung, die war in Brasilien?
Die war hier in Zürich,
im Löwenbräu. Genau. Noch besser. Ich muss eingestehen, ich habe sie leider verpasst. Diese Ausstellung hat mich natürlich brennend interessiert. Das zeigt auch, weil es ja eine zeitgenössische Künstlerin ist, wie stark sich ja Künstlerinnen bis heute mit sowohl Lucia Clark wie Max Bill auseinandersetzen, deren Erbe anschauen oder einfach auch deren formalen Spielereien und Überlegungen. Ja, einfach das rezipieren und fortsetzen. Ja, und dann, wie kam es dazu? Also das war dann eigentlich der Ausgangspunkt, sich näher anzuschauen, Max Bill, Lucia Clark.
Genau, also wie gesagt, die Werkreihe hieß The Visit of Max Bill. Dann bin ich dieser Thematik von Max Bill, der nach Brasilien, ich dachte zuerst, er ist nach Brasilien gereist direkt, habe dann aber herausgefunden, dass er ja nominiert und ausgezeichnet wurde bei der ersten Biennale in São Paulo. Und habe dann Charlotte Matter angefragt, die bereits zu Brasilien geforscht hat und geschrieben hat, ob sie mich dabei unterstützen würde. Und bin dann auf die Suche nach dieser Geschichte und dem Mythos Max Bill in Brasilien gegangen.
Ja, toll. Also ich meine, Max Bill ist nicht nur in Brasilien ein Mythos, sondern auch in der Schweiz. Das ist ein sehr einflussreicher Künstler. Und Genauso ist Ligia Clark eine sehr einflussreiche Künstlerin auch in Brasilien. Und es ist jetzt eine große Ehre und Chance, dass wir diese Retrospektive am Kunsthaus zeigen können. Und eben auch eine Ausstellung angeregt worden ist, die Evelyn Bucher, auf die werden wir auch nachher noch zu sprechen kommen, diese Ausstellung, die zeitgleich stattfindet und diese Wechselbeziehung nochmal aufgreift. Ja, das war 2021. Das ist schon eine Weile lang her für Sie, aber umso mehr bin ich froh, dass wir dieses Gespräch heute so frisch führen können. Was ist denn mit Max Biel und Brasilien noch ein bisschen genauer betrachtet? Wie kam es dazu, dass er überhaupt an dieser Biennale mitgemacht hat, 1951? Das war die erste Sao Paulo Biennale. Die gibt es ja immer noch. Neben diesen ganzen Biennales, die es weltweit gibt, gehört sie zu den, zu einer, also, ich meine, jede Biennale hat ihre Berechtigung, ja, aber die ist natürlich so sehr traditionsreich seit 1951 und ist natürlich auch ein symptomatisch für das Konzept Biennale. Wie kam es jetzt dazu, dass da der Max Biel so eine Bedeutung bekommen hat plötzlich? Ich meine, der hat ja dann auch den Preis gewonnen und wie wurde das aufgenommen auch von den Brasilianern und Brasilianerinnen?
Genau. Also ich glaube, die Biennale in São Paulo, die wurde ja nach venezianischem Vorbild gegründet, ist die zweitälteste Biennale, die wir haben. Und Brasilien war zu dieser Zeit, also 1951, in einem Umbruch. Man wollte modernisieren. Es gab extrem viele europäische Familien in São Paulo, vor allem mit großen Firmen, einflussreich, die Brasilien vorantreiben wollten und die dann auch eine Art Mäzenen wurden in der Kunst und die Brasilien zu einem globalen Player sozusagen in der Kunstszene herantreiben wollten.
Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell.
Absolut. Und somit wurden auch sehr viele europäische Positionen gezeigt. Die Jury der Biennale war auch von verschiedenen Europäern und Europäerinnen geprägt. Und dann ist es nicht überraschend, dass dann eine starke Stimme wie Max Biel mit seiner dreiteiligen Einheit ausgezeichnet wurde.
Ja, also was mich noch so ein bisschen mich gefragt habe, halt ist, es ist die Nachkriegszeit, auch für Europa war man 51, da hat man solche Konzepte wie die Documenta ins Leben gerufen und die Kultur, die Kunst völlig neu denken wollen als ein Instrument der Demokratie. Mhm. Und da war sehr stark auch natürlich der abstrakte Expressionismus en vogue. Mhm. Und da aber in Brasilien war es eher formal betrachtet die konkrete Kunst. Wie erklären Sie sich das? Ich meine, ist das vielleicht auch in Abgrenzung zu Nordamerika, woher ja der abstrakte Expressionismus kommt? Und die, also ist auch eine Form von Abstraktion. Sind Ihnen da irgendwie Erklärungen begegnet oder einfach diese Affinität zur konkreten Kunst zu jener Zeit, lässt sich die erklären? Oder? Weil es hätte ja auch sein können, dass eben abstrakter Expressionismus total angesagt ist in Sao Paulo zu jener Zeit.
Ja, ich denke, es war auch eine Übersetzung. Also in der brasilianischen Kunst gibt es ja auch diesen Ansatz der Anthropophagie, dieses Einverleiben einer Kunst, die von außen kommt, es kommt eigentlich von den Indigenen in Brasilien, einverleiben von etwas, das von außen kommt und etwas ganz Neues daraus schaffen. Und ich denke, diese Ansätze der konkreten Kunst trafen auf Anklang in Brasilien, aber wurden, wie man dann später auch sieht, bei den Neokonkreten in ganz etwas Neues übersetzt, weil es muss uns ja auch bewusst sein, es kommt da in eine Gesellschaft, die auch weniger alphabetisiert ist, andere Schulbildung hat. Wir können nicht einfach geometrische Konzepte nach Brasilien bringen und das Gefühl haben, dass das gleich interpretiert werden kann und konnte.
Ja, das ist interessant. Wie wurden denn das in Brasilien aufgenommen, diese Preisverleihung von Max Biel?
Es stieß eigentlich auf Anklang, also man wollte diesen Antrieb aufnehmen, diesen europäischen. Es war aber wiederum kritisch, also Max Bill war ja 1951 gar nicht in São Paulo. Er war sehr beschäftigt, auch mit dem Aufbau der Ulmer Kunsthochschule. Und erst im Jahr 1953 besuchte er Brasilien und war ja sehr kritisch gegenüber Brasilien. Er kritisierte die Formsprache in der Architektur.
Also Niemeyer war zum Beispiel jemand, den er kritisierte.
Den er kritisierte, klar, weil er auch Corbusier sehr kritisch gegenüber trat natürlich und Corbusier einen großen Einfluss auf Niemeyer hatte. Aber Max Bill versuchte damals, die Ideen, die er für hier, für Europa als geeignet empfand, auf ein Brasilien anzuwenden, das ganz mit einer anderen Realität spielte und lebte.
Ja, und ich glaube, Yuja Clark selber war ja dann auch nicht in Brasilien. Ja. 51 war sie in Frankreich,
in Paris.
In Paris. Genau, und sie ist dann später in den späten 60er und 70er Jahren wieder zurück nach Paris. Also insofern, 51 sind sie sich nicht begegnet, die beiden, aber jedenfalls gibt es Fotografien, die sie zusammen zeigt, 1953, Ende April, bei einer Vernissage in der Ausstellung Candido Portinari. Ja, und da sieht man sie jedenfalls zusammen und da werden sie sich auch ausgiebig unterhalten haben. Stichwort Ulmer Schule. Das ist eine Art, inspiriert vom Bauhaus Dessau, genau, und Berlin, also die verschiedenen Stationen des Bauhauses, wo ja Bill selber auch studiert hat. Da weiß man, dass auch viele Brasilianer dahin sind. Vielleicht möchten Sie dazu noch was sagen. Also Yuja Clark war jetzt nicht dort, aber als Studentin. Aber das hatte ja eine Sogwirkung. Sicher auch in Verbindung mit diesem Preis der São Paulo Biennale und der Präsenz von Bill in den 50er Jahren. Können Sie da das kommentieren ein bisschen, diese Ulmer Schule, oder ist das nicht so von Bedeutung gewesen in Ihren Forschungen?
In meiner Forschung jetzt spezifisch nicht. Ich glaube, der Bezug von Max Bill in den Werken, sowohl von Yuja Clark als auch anderen konkreten, den sieht man immer wieder. Und sie hat ja ein riesiges Archiv, auf das man auch zurückgreifen kann, digital. Und sie sagt ja auch, dass sie zum Beispiel das Möbiusband durch Max Bill entdeckt hat. Aber sie übersetzt das dann in ihre eigene Formsprache und in ihre Verwendung des Körpers und anderen Materialien.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen. Das war ja 1963. Mhm. 1960 gab es in den Satelliträumen des Kunsthauses, heute ist das natürlich eine eigenständige Institution, eine sehr tolle, das Helmhaus, damals war das noch angebunden an das Kunsthaus Zürich, hat Max Bill eine Ausstellung Konkrete Kunst organisiert. Das waren 114 Künstlerinnen und Künstler, 114, die unter diesem, sagen wir, Überbegriff Konkrete Kunst gefasst hat. Und da trifft man Namen, also Yuja Clark natürlich sowieso, aber auch Lucia Pape und Weismann und andere, also alle diese Neokonkretismo-Künstler waren da einfach auch dabei. Und auch aber Mark Rosco und Ernst Scheidegger, also Namen, die man mit jetzt wirklich nicht unbedingt gleich mit konkreter Kunst assoziieren würde. Und ja, was war da der Hintergedanke von Max Bill? Eine große, konkrete Kunstausstellung zu machen, die so viele Namen mitdenkt in diesem Konzept der konkreten Kunst. Das war da die Strategie.
Also die Ausstellung war ja chronologisch kuratiert. Das war eigentlich eine Art Geschichtsschreiben, die er gemacht hat. Und wie Sie bereits gesagt haben, also es gab auch verschiedene unerwartete Positionen darin, Marth Rothko. Aber ich glaube, es war kein per se Widerspruch. Es war seine Strategie. Es ist wie früher, als man Karten produziert hat oder gezeichnet hat. Das ist eine Art der Geschichtsschreibung.
So, der Höhepunkt ist dann die konkrete Kunst. Alles mündet in der konkreten Kunst. Ja. Okay, das ist ja interessant. Ja, verstehe. Und also natürlich ist das Manifest zur konkreten Kunst aus den 20er Jahren. Oh, wer war das schon wieder? Also nicht
Theo van Dusen.
Ah, Theo van Dusen. Ich habe jetzt immer Piet Mondrian. Also, Entschuldigung. Theo van Dusen, genau. Also da, der kommt ja darin auch vor, dass der Wiedler gleich so, sozusagen der Anfang. Da wird dieses Manifest auch wieder abgedruckt. Und eben an einem bestimmten Punkt kommt dann Ligia Clark in dieser Chronologie. Also ich verstehe, das ist ja ein spannender Ansatz. Genau, und 3 Jahre später hat er dann Ligia Clark mit Caminando, das heißt gehen oder gehend, hat sie das Möbiusband wieder aufgenommen, aber ganz anders. Wir werden das auch in der Retrospektive zeigen, oder es ist jetzt bereits in Berlin der Nationalgalerie zu sehen. Das ist eine Kooperation mit der Nationalgalerie. Da kommen übrigens auch wieder Leute aus der Zeit wie Mies van der Rohe als Architekt. Also das ist ja auch die Zeit, Zeitgenosse von Oskar Niemeyer, also und Le Corbusier kommen da auch wieder vor. Ja, und dieses Caminando oder auch O dentro e o fora, also die und Dialogo de Maus 1966. Also da werden so Formen, die bei Max Biel vorkommen, wieder aufgegriffen, zitiert und dann aber auch neu geformt von Ligia Clark. Vielleicht möchten Sie das ein bisschen illustrieren oder kommentieren, was ist da eigentlich passiert? Ich habe in Ihrer Bachelorarbeit den Begriff Akt inhärent und Entmaterialisierung aufgegriffen oder erhascht. Auch dieses die Starrheit von Repräsentativität in den Skulpturen Max Biels. Also jetzt ohne das werten zu wollen, einfach etwas Neues hinzugefügt oder überdacht. Wie sehen Sie das? Was würden Sie da dazu sagen?
Also ich glaube, wir haben 2 ganz verschiedene Ansätze, wenn wir diese 2 Werke oder diese mehreren Werke miteinander vergleichen. Sowohl Max Biel als auch Ligia Clark bauen auf dem Möbiusband auf und diese Unendlichkeit eigentlich, also wenn man das verfolgt mit den Augen, sieht man keinen Anfang und kein Ende. Aber Max Biels Skulpturen stehen auf einem Sockel, man muss ein bisschen Abstand nehmen, man betrachtet das von weitem und kann es vielleicht nicht direkt verstehen. Und wiederum Ligia Clark versucht das in den Körper zu übersetzen. Sie nimmt Gummibänder, sie nimmt Papier und Schere, schneidet drum. Sie fordert auch die Rezipientinnen auf, ins Papier zu schneiden und selbst herauszufinden, was so eine Unendlichkeit eigentlich ist. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Zudem muss man auch bedenken, dass es in Brasilien zu dieser Zeit, wo, ich glaube, schon Caminando entstanden ist, also 1963, befindet sich Brasilien in einer Militärdiktatur. Und die Künstlerinnen hatten nicht mehr dieselben Möglichkeiten, solche repräsentativen Arbeiten zu machen und griffen neue Ansätze auf. Es gab ihnen auch eine Freiheit, weil das Kunstwerk entstand im Moment, wo die Rezipientinnen darum herumwerkelten und hörte auf im Moment, wo sie das Material wieder hinlegten. Und in dieser Zeit passiert etwas mit dem Kunstwerk, aber auch mit den Menschen, die darum herumspielten. Und es regte an, aber es gab keine Angriffsfläche für die Künstlerinnen danach.
Ja, spannend. Wir haben noch uns überlegt, dass wir einen Originaltextpassage, die ist jetzt von ein bisschen früher, also aus dem Neokonkretismo-Manifest von 1959, werden Sie uns eine kurze Passage, also eigentlich gleich die ersten Zeilen und die ersten 2 Paragraphen vorlesen, also Auszüge davon auf Brasilianisch. Und wir sprechen kurz, was darin gesagt wird.
Das ist 1959, Manifesto do Neoconcretismo. Nascido de uma reação vitalista contra a arte sistemática concreta de Max Biel, cuja influência era considerável tanto no Brasil quanto na Argentina, o movimento neoconcreto se constituiu no Rio em 1959. A expressão neoconcreta é uma tomada de posição em fase da arte não figurativa geométrica, neoclassicismo, construtivismo, suprematismo e escola de Ulm.
Ja, ich habe da Konkretismo verstanden und Bill und Ulm. Aber das ist spannend. Also Sie definieren da eigentlich die konkrete Kunst, um sich dann von ihr abzugrenzen. Ja, das ist. Sie sagen da, sie ist neoklassisch. Eben natürlich der Suprematismus und Konstruktivismus spielt eine Rolle. Und die Schule von Ulm, die ja Max Biel gegründet hat. Spannend finde ich bei diesem Manifest, das ja auch Ligia Clark unterschrieben hat, dass die dann in einer gedruckten Form, die auch veröffentlicht wurde, das ist ja ein Manuskript oder ein Typoskript, das aber online verfügbar ist auf der Webseite von der Association Ligia Clark, also Nachlass. Da wird Max Biel nicht mehr so direkt erwähnt, als namentlich. Und auch die Ulmer Schule nicht. Was war dann das in zwei, drei Stichworten die Essenz von der neokonkreten Kunst in Abgrenzung zur konkreten? Was war das Herzstück dieses Manifests?
Also ich glaube, es war eine Ablehnung gegen den starken Rationalismus. Man wollte gewisse Ideen übersetzen und nicht mehr so klar, systematisch vielleicht auch arbeiten. Wie gesagt, das ist gegen die strikte geometrische Form. Wir haben vorher über Caminando gesprochen. Also der Ansatz ist hier, die Idee des Möbiusbandes ist hier, aber er wird übersetzt in eine neue Art.
Ja, in der Zeit danach ist ja auch gleich nach dem Manifest hat ja Ligia Clark die Bichus gemacht, die ja stabil und instabil sind oder vorhersehbar und wiederum nicht. Und sie nennt sie dann so Kreaturen oder die Tierchen oder die Tiere. Da gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Und ja, also eigentlich ist ja das Bichu ein gutes Beispiel, was sie mit diesem neokonkreten Manifest eigentlich beabsichtigten, oder? Mhm. Ich glaube, dass die Betrachter auch stark involviert werden.
Mhm. Ich glaube, nicht nur der Betrachter wird einbezogen, sondern auch, also sie übersetzt eigentlich diese geometrischen Formen, die man sieht, auch bei den Bischofs, das sind ja Dreiecke, Vierecke, starres Metall, aber jeder, der sich hinsetzt und die Möglichkeit hat, daran rumzuspielen, formt etwas Neues.
Ja.
Er schafft eine Welt, kann kurz eintauchen, legt es wieder hin und der nächste formt weiter.
Ja, und es ist auch die zeitliche Erfahrung über die quasi intellektuelle Erfahrung der Kunst und visuellen Erfahrung hinaus. Es ist ja auch eine physische Erfahrung, oder? Also der Körper wird ganz stark eingebunden in die Kunst und ja, also in späteren Leben dann oder späteren künstlerischen Laufbahn von Ligia Clark geht es dann ja immer noch stärker in Körper und Prozess und Zeitlichkeit und Ephemere, also das Ephemere und die anti-institutionelle Kunst. So anti-institutionell ist vielleicht das falsche Wort, es war jedenfalls. Die Kunst war inhärent von der Betrachtung und der Kreation und braucht eigentlich keinen spezifischen Ort mehr, um rezipiert zu werden. Insofern ist eine Retrospektive auch ein bisschen skurril für Ligia Clark, weil sie gewissermaßen sich auch ein bisschen gerade diesem Museumskontext entziehen möchte. Ja, es gibt ja eben im Haus Konstruktiv bald eine Ausstellung. In einem Satz, worauf freuen Sie sich am meisten, was diese Ausstellung bringen wird? Der Dialog Clark-Bill im Haus Konstruktiv, kuratiert von Evelyn Bucher.
Ich freue mich auf eine Gegenüberstellung der zwei Kunstschaffenden und eine Gegenüberstellung vor allem auf Augenhöhe, weil ich denke, sie haben beide extrem starke Werke geschaffen und der Vergleich ist wichtig und der Vergleich kommt auch immer wieder bei Ligia Clark in ihren Texten vor, aber man muss sie in ihren eigenen Kontext einfügen und ich hoffe sowohl im Haus Konstruktiv wie auch im Kunsthaus, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, uns wirklich mit diesen Kunstwerken von Ligia Clark hinzusetzen und etwas machen zu können. Ich habe das in der Pinacoteca in São Paulo bereits gesehen, wo man die Bischus wirklich manipulieren konnte. Und dann gehen wir zurück auf die Ideen, die Ligia Clark verfolgt hat. Das wäre wunderschön.
Ja, also die Kunst wird sehr ausgiebig aktiviert werden können. Oder eben, wenn dann mal die Ausstellung läuft, es ist sehr gut repräsentiert in der Ausstellung. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Und wir sind gespannt auf zukünftige Forschungsergebnisse, die Sie mitbringen werden zu dem Austausch Brasilien, Schweiz oder Südamerika, Europa, also und auch ein großer Beitrag zu einer globalen Kunstgeschichtsschreibung oder wie Sie in Ihrem Bildungs erinnern Sie unseren Hörerinnen nochmal, wie das heißt, Ihr Bildungsgang da, den Sie machen an
der Uni. Kunstgeschichte im globalen Kontext, genau. An der Uni Zürich.
Exakt, also genau. In diesem Sinne alles Gute und vielen Dank für Ihren Beitrag. Hold it in her hand, if you feel the weight, Mighty Edison, you'll never be late, Mighty Edison.
Diese Podcast-Serie wurde von Katrin Buch konzipiert und von Kim Stengel produziert. Mit einem Mija Clark gewidmeten Song von Gaetano Veloso von 1971. Wir danken den Sprecherinnen, ferner Christiane Klotz und Klaus Kovac, sowie den Direktorinnen der jeweiligen Institutionen, Antje Meester für das Kunsthaus Zürich und Klaus Biesenbach für die neue Nationalgalerie. Copyrights liegen bei der Zürcher Kunstgesellschaft und den Sprecherinnen. São Salvador, oh, mas eu não sou daqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador, de São Salvador. Eu não vim aqui para ser feliz. Cadê meu sol dourado? E cadê as coisas do meu país?